Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch, ein True Crime Podcast zweier alter Freunde, Fabian und Daniel. Ich bin Fabian. Daniel, wie geht's dir?
Mir geht's richtig, richtig gut. Und dir?
Mir geht's auch richtig gut. Weißt du, was krass ist? Es ist noch nicht mal eine Woche her, dass wir in Hamburg auf dieser geilen Bühne waren. Also Bühne war es ja nicht, es war ja ein Schiff für die, die nicht dabei sein konnten.
Eine schwimmende Bühne sozusagen.
Eine schwimmende Bühne, es war der absolute Knaller. Ich möchte mich nochmal für jeden Einzelnen bedanken, der es geschafft hat zu kommen. Es war richtig geile Stimmung, ihr seid unglaublich geile Menschen. Ich bin immer wieder komplett geflasht, dass Menschen wegen uns irgendwo kommen und sich Live-Abende angucken. Und ich bin immer wieder geflasht, was für ein cooles und diverses Publikum wir haben. Also man guckt sich um und da sind so viele nette Leute, wo man auch denkt so, ey, hätte man bestimmt auch privat einen guten Draht, so wenn man sich auf andere Wege kennengelernt hätte. Und ich sehe gerade in diesem Fensterchen, dass du dieselbe Eingebung hattest wie ich, denn du trinkst eines der Biere, die uns geschenkt wurden auf dem Schiff, ne?
Und während ich hier dieses köstlich geile India Pale Ale schlürfe, das uns eine coole Zuhörerin an Bord übergeben hat als Präsent mit der Aussage, hier im Norden gibt es doch gutes Bier. Probiert das mal aus. Sehr cooler Move auf jeden Fall. Kann ich das auch nur nochmal bestätigen, was du gesagt hast. Das ist einfach so krass. Wisst ihr Leute, es ist ja so, wenn wir wie bisher bei uns in der Heimat oder in der Umgebung der Heimat auftreten, ich meine, wir sind jetzt auch nicht so oft jetzt auf der Bühne gewesen, muss man ja auch dazu sagen, dann ist es ja so, dass es irgendwie Leute aus der Region sind. Und dann ist es irgendwie so ein bisschen näher und wie soll man sagen, man kann die Reichweite, die wir jetzt hier so haben, noch gar nicht so richtig einschätzen. Wenn wir aber im hohen Norden sind, und übrigens danke an Hamburg und an das Wetter, das uns so einen geilen Sommertag beschert hat, das war nämlich eine richtig coole coole Touri-Fahrt mit so einem Bus, den wir irgendwie tagsüber gemacht haben. Das hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht, das Wetter war perfekt und irgendwie, keine Ahnung, wir hatten eine gute Zeit. Und Fakt ist auf jeden Fall, wenn wir dann in Hamburg sind und wir lernen dann Hörer aus dem Norden kennen und so und oder irgendwie dort aus der Umgebung und sehen, ey krass, das ist irgendwie ein anderer Teil von Deutschland und ihr hört uns, das ist für uns nach wie vor total unrealistisch, aber gibt uns so ein krass gutes Gefühl, das man einfach nicht beschreiben kann. Und wie Fabian gerade schon sagte, wir haben ein sehr diverses Publikum und das ist halt einfach mega cool. Wir haben gute Gespräche geführt mit Menschen aus verschiedenen Ländern, die uns hören, mit, keine Ahnung, verschiedenen Altersgruppen. Es gibt auch einige, die irgendwie, keine Ahnung, immer wieder mit dabei waren, wenn wir irgendwie einen Live-Auftritt hatten oder die irgendwie auch aus unserer Heimat mitgereist sind, was einfach auch super cool für uns ist. Ja, wie ihr schon merkt, wir sind einfach sprachlos.
Ja, es gibt tatsächlich Leute, die bisher bei jedem Auftritt dabei waren. Das ist, also ganz große Liebe geht raus an euch. Und es ist einfach
ganz
surreal.
Ganz viele Grüße gehen auch raus.
Es ist total surreal, ne? Man hört dann ab und zu so in den Gesprächen und auch da nochmal sorry an alle, mit denen wir nicht ins Gespräch kommen konnten. Es ist leider einfach nicht möglich, mit allen zu sprechen. Ja. Man hört dann immer wieder, dass man hört, Dankeschön für den Podcast und wir drehen das einfach um. Danke, dass ihr uns zuhört, weil dieser Podcast wäre ja einfach nichts. Der würde nicht laufen ohne euch, die den hören. Und ihr ermöglicht uns eben solche Dinge, dass es absoluter Wahnsinn. Danke aber auch an die Reederei Abicht, die uns da quasi die Möglichkeit gegeben hat, live zu gehen auf diesem Schiff, auf dieser geilen Kulisse. Wir kommen definitiv wieder. Also schon mal kleiner Hint an euch da draußen. Hamburg wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Und auch richtig geiles Gefühl. Eine Zuhörerin aus Frankfurt, die haben wir einfach so in der Stadt getroffen beim Touri-Dinge machen. Das war halt auch total crazy, weil
was für ein Zufall das ist.
Ja, und weil wir einfach so als so kleine Pups-Podcaster dann einfach so in so einer Riesenstadt wie Hamburg so auf der Straße in Anführungsstrichen erkannt wurden. Das hat uns auch einen richtig guten Push gegeben für den Tag. Danke dafür.
Na, das auf jeden Fall. Aber halt, wie gesagt, dieser krasse Zufall auch in so einer Millionenstadt, die irgendwie übersät ist von Touristen, dann, dass wir uns dann ausgerechnet dann irgendwie begegnen. Ja, cool. Ne? Also, weiß ich nicht. Schöne Grüße gehen raus, wenn du es jetzt gerade hörst. Du weißt es ja. Und was du gerade schon gesagt hast zur Reederei, also wir hatten, da muss ich auch mal meinen Dank nochmal aussprechen, eine super gute Zeit, das Team war richtig cool, wir haben auch als großes Team, finde ich, sehr gut funktioniert. Ob es jetzt die Technik war oder die Kapitäne und so weiter und so fort. Das war irgendwie alles ein sehr schönes Miteinander, auch unsere Ansprechperson von der Reederei. Das hat uns sehr viel Spaß gemacht und da kommen wir auf jeden Fall gerne wieder hin.
Ja.
Oder wie man sagen musste, Hummel, Hummel, Mors, Mors oder sowas. Ne?
Ja, ich habe mich auch extrem gut betreut gefühlt, muss ich sagen. Und es geht ja surreal weiter. Nächste Woche Mittwoch ist schon unser Podcast-Geburtstag, 13.11. Dann sind wir tatsächlich 3 Jahre alt. Dann gehen wir in den Kindergarten.
Ja, dann gehen wir in den Kindergarten sozusagen, werden wir 3 Jahre.
Also wir sind privilegierte Kinder, unsere Eltern, die können sich das leisten, uns 3 Jahre zu Hause zu bespaßen. Wir kommen erst mit 3 in den Kindergarten, wir sind ja bis dahin in der Familie aufgewachsen.
Ja, so ungefähr. Ich wollte ganz kurz noch was zur Kulisse sagen auf dem Schiff für all die, die nicht dabei waren. Das war richtig cool. Ihr müsst euch das vorstellen, wir sind in so einer unheimlichen True-Crime-Atmosphäre und alle gebannt, was Fabian uns erzählt. Und während er über einen Fall erzählt, der auf einem Schiff stattfindet, sind wir halt selbst auf dem Boden, auf dem Schiff, das halt sich dementsprechend auch mit dem Wasser mitbewegt. Ne? Also alles ist irgendwie in Bewegung und alles ist irgendwie so ein homogener Zustand, würde ich sagen. Und im Hintergrund dann die Hafenkulisse mit diesen Nachtlichtern aus Hamburg und anderen Schiffen, die herfahren. Wir hatten einmal, das war so ein super krasses Erlebnis in der Pause, so ein riesen Monstrum an Frachter, der irgendwie so direkt an uns vorbeigefahren ist oder wie an dem, ich weiß nicht, mit Containern, Hunderten von Containern, die so groß aussahen wie, irgendwie, weiß ich nicht, Streichholzschachteln. Also ein atemberaubendes Feeling und das halt in dieser Kulisse mit der wirklich sehr spannenden Geschichte, die Fabian wie immer hervorragend erzählt hat, richtig cool.
Ja. Ich hoffe, dass ich auch diese Geschichte heute gut erzählen werde, denn wie schon in der Radiofolge, die wir heute Mittag aufgenommen haben, bin ich heute im Blindflug. Meine wenigen Notizen, die ich mir zu jedem Fall mache, sind verschwunden vom Laptop. Habe ich wohl einen Fehler beim Speichern gemacht. Das heißt, ich muss mich jetzt hier auf mein Gedächtnis verlassen. Aber das hat bei Lars Mittag ja schon ganz gut funktioniert. Das hat auch heute Mittag bei unserer Radio-Siegen-Folge ganz gut funktioniert. Ich denke, ich kriege auch diesen Fall hin. Denn dieser Fall, muss ich kurz sagen, ich habe so ein paar Pufferfälle. Es gibt so 5 bis 10 Fälle, die sind so Backup-Fälle, die kenne ich ganz gut. Mhm. Und die sind für mich so Puffer, wenn irgendwie Vorbereitungen für Fälle, die ich eigentlich geplant habe, länger dauern oder wenn ich irgendwie, unkreativ bin, was ich machen soll, dann habe ich die so im Hinterkopf für Eventualitäten quasi.
Und ja, so ist das bei mir mit Tupac. Ne? Also ich kann es im Prinzip jederzeit, muss mich nur wecken, kein Ding. Fabian, aber im Moment, du hast ja schon heute Mittag in der Radio Siegen-Folge von deiner technischen Brillanz erzählt und da hast du ein bisschen was gespoilert, dir ist noch ein anderes Fauxpas passiert und magst du das jetzt schon erklären? Oder?
Ja.
Also du kannst es nicht unausgesprochen lassen, das geht nicht.
Also mein Dislike ist auf jeden Fall, sind die Bauanleitungen von Möbeln vom Otto-Katalog oder Otto-Versand. Also wer die gestaltet hat, der soll bitte, weiß ich nicht, 1000 Tode sterben. Es ist
oder
so, ne?
Einfach selbst aufbauen.
Ja, oder selbst aufbauen. Also ich sag mal so, ich bin im Freundeskreis, ich bin der Typ, den man anruft, wenn man umzieht, wenn irgendwie eine Waschmaschine getragen werden muss. Ne? Ich bin nicht unbedingt der Mensch, den man anruft, wenn es so um handwerkliche Dinge geht. Ich bin jetzt nicht unbegabt, aber ich bin auch kein, weiß ich nicht, Tim Taylor, der Heimwerkerkönig. Ja? Und was ich überhaupt nicht kann teilweise, ist so Gebrauchsanweisungen lesen. Die sind teilweise einfach auch nicht gut geschrieben, aber die heute, die war eine absolute Krönung und ich habe einen Schrank aufgebaut bei einer Freundin und das hat irgendwie viel länger gedauert, als es gemusst hätte, weil ich ein paar Mal einfach so krass auf dem Schlauch stand, weil diese Anleitung so scheiße war. Liebe Sophie, wenn du das hörst, wenn du nochmal umziehst, dann lass die Möbel bitte aufbauen, ruf mich nicht mehr an, ich bin raus aus der Nummer.
Die Frage ist sowieso, ob ihr jetzt noch befreundet seid nach der Aktion heute.
Ja, das kann so einen Schrank nicht auseinanderbringen.
Sehr gut.
Ja, aber das ist auf jeden Fall mein Dislike des Tages. Ja, ja. Der Fall, über den wir heute sprechen, den haben wir schon mal gestreift in einem anderen Fall. Dazu kommen wir jetzt gleich. Ich muss noch ein Stück von diesem leckeren Hamburger Bier nehmen. Es ist wirklich ganz gut. Ich mag ja eigentlich so Craft-Biere nicht so gerne. Aber dieses Pilsener zumindest von der Brauerei, das ist sehr bekömmlich. Ich habe gar nicht mitbekommen, wie dir das geschenkt wurde.
Ja, du warst anderweitig in Gesprächen und während du hier so trinkst, muss ich sagen, das ist das Praktische an meinem passiven Teil. Ich kann eigentlich, ich könnte viel mehr trinken. Es würde aber nicht gut gehen, aber ja, könnte ich zumindest. Ja, das war irgendwie, weiß ich nicht, so, weiß gar nicht, ob das vorher oder in der Pause war, so viele Gespräche und so viele Eindrücke. Jedenfalls haben wir brüderlich geteilt, 50-50, so gehört es sich.
Ja, es gab ein paar sehr coole Mitbringsel, es gab einen kleinen Glücksbringer für uns beide. Ein netter Hamburger Herr hat mir eine DVD geschenkt, Bundesliga 2004, Highlights und Zusammenschnitte, da ist Werder das letzte Mal Meister geworden, da kann ich das nochmal bewundern, das ist, ja, da hat jemand gut zugehört, was meine Fußballzuneigung angeht. Ach ja,
nee, legen wir mal los, oder wie?
Ich bin noch so im Hamburg-Flow, ich fand's so geil, aber wir legen jetzt los, wir sind quasi ja auch so ein bisschen im Urlaubsfeeling jetzt, ne? Also die Person, die heute so im Mittelpunkt steht, die hatte, glaube ich, auch eine gute Zeit und auch eine gute Zeit im Kopf. Wir betrachten heute...
Aber warte, Entschuldigung, ich muss jetzt gerade... Ach Leute, es tut mir leid.
Daniel!
Ne? Aber wir sind ja noch bei Hamburg und du hast gerade eben noch mal eine gewisse Erinnerung bei mir geweckt. Und zwar, weil du ja eben ein Dislike losgeworden bist, möchte ich hier ganz kurz noch ein Hamburger Like loswerden. Und das sind diese Popcorn-Falafel, die wir gegessen haben.
Boah, die waren grandios.
Der Wahnsinn. Alle Leute, inklusive der Matrosen, die irgendwie an Bord waren, mussten sich das schon alles anhören von uns, mehrfach. Die waren einfach der Wahnsinn. Die waren einfach, ach Leute, genial.
Ja, echt. Also wenn ihr in Hamburg seid, kostenlose Werbung an dieser Stelle, Werbung aus tiefster Überzeugung. Wenn ihr in Hamburg seid und ihr habt Bock auf geile Küche, dann geht ins Neni, ein israelisches Restaurant in der Hafen City, im Hotel 25 Hours und esst die besten Falafel der Welt. Lasst den 30 Euro Wagyu-Kebab stehen.
Könnt ihr vergessen, ja, weg damit.
Hat sich lieber nicht gelohnt.
Mehr Falafel, nehmt das Geld und reinvestiert es. Und
genau, investiert das in diese Falafel, Popcorn-Falafel, ihr werdet uns danken. So, die junge Frau, um die es heute geht, die ist quasi auch im Urlaubsfeeling. Nathalie Holloway, die ist eine junge Amerikanerin, wie der Name wahrscheinlich schon sagt, 1986 geboren, und 18 Jahre zu dem Zeitpunkt, von dem wir heute sprechen, die hat ihre Zeit an einer Highschool, der Mountain Brook High School, hinter sich gebracht. Und die Klasse, die macht so eine inoffizielle Abschlussfahrt. Also nicht von der Schule organisiert, aber die ganze Klasse fährt geschlossen nach Aruba in die Karibik. Das ist so eine Schule, wo, ja, etwas privilegiertere obere Mittelschicht Leute so hingehen, also wo es jetzt dann für alle auch durchaus möglich ist, so einen Karibik-Trip zu machen. Gut, dazu kommt natürlich auch, dass die Karibik natürlich von den USA aus jetzt, je nachdem wo du bist, auch nicht so weit entfernt ist und dann jetzt nicht so der ganz große Luxustrip ist. Also die fliegen da durchaus auch schon mal öfter zum regulären Urlaub machen hin.
Okay.
Nathalie Holloway, die hat in der Schule richtig Gas gegeben. Die ist da eine der besten des Jahrgangs. Die hat ein Stipendium für die University of Alabama und die möchte dann ins medizinische Feld. Also die hat Ziele, die ist ambitioniert und die ist komplett auch fleißig und fokussiert. Und auch so eine Tochter, die ihren Eltern, die sind Versicherungsvertreter, beziehungsweise die Mutter arbeitet für das im Schulsystem. Also wie weit genau, das weiß ich nicht. Aber es wird immer wieder erwähnt, dass sie halt im Schulsystem arbeitet. Die macht denen halt große Freude. Und das ist so eine Tochter, die ist zuverlässig. Da muss man sich keine Sorgen machen, dass die irgendeinen Unsinn macht. Und die ist fokussiert, die hat Drive, die stellt nichts an. Das ist so eine Vorzeigetochter.
Ist vernünftig der Traum aller Eltern eigentlich, ne? Also ob jetzt Tochter oder Sohn, das ist eigentlich das, was man sich wünscht, ne?
Genau. Sie ist auch aktiv, sie ist sozial gut eingebunden, hat viele Freunde, tanzt, also hat Hobbys und ist jetzt niemand, der irgendwie so in den Tag hineinlebt. Vorzeigetochter, du hast Fotos, ich hatte dir die Fotos schon vor einiger Zeit geschickt, denn wir wollten eigentlich schon vor einem guten Monat, 5 Wochen oder so über den Fall sprechen. Nathalie Holloway ist diese blonde junge Frau, die du da auf diesen Fotos siehst.
Habe ich mir gedacht.
Diese Abschlussfahrt nach Aruba, die kommt dann auch zustande. Das steht und fällt so ein bisschen damit, dass sich Lehrer, aber auch private, erwachsene Personen bereit erklären, mitzufahren, so als Betreuer, Bezugsperson. Und als das dann alles geregelt ist, fliegt die ganze Klasse also, wie soll ich sagen, ja, geschlossen einfach nach Aruba.
Das heißt, das ist eine Art Abschlussfahrt.
Das ist, wie gesagt, eine inoffizielle Abschlussfahrt. Also die Leute auf der Schule, die haben irgendwas gemacht, die haben Abschluss gefeiert. Also so Prom Night, wie das in Amerika gemacht wird. Also so fette Abschlussfeier, wo man Limousinen mietet und Anzüge und weiß ich nicht, die Leute zum Tanz bittet und so ein Kram. Das wurde da sehr traditionell gefeiert, auch an dieser Mountain Brook Schule. Aber die haben alle noch gedacht so, ey, hiernach endet ein wichtiger Lebensabschnitt, wir gehen dann alle aufs College, wir werden über ganz Amerika verstreut sein, wer weiß, wann wir nochmal irgendwie zusammenkommen, uns nochmal sehen, lass mal einfach eine Fahrt organisieren, so.
Für mich ist nur wichtig zu verstehen, die Schulzeit ist offiziell beendet und die Lehrer kommen trotzdem mit, um aufzupassen, das finde ich ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt.
Ja, keine Ahnung, es ist ja trotzdem lose von der Schule organisiert worden, irgendwie von der Schülervertretung in Absprache mit den Eltern und so fahren halt auch teilweise Lehrer mit.
Okay.
Das Ganze ist im Mai 2005 und die Klasse fliegt dahin und die haben eine gute Zeit auf Aruba. Also es ist eine wunderschöne Insel. Die treiben sich da am Strand rum, die trinken hier und da auch. Das ist zwar in Amerika erst ab 21 erlaubt, auf Aruba aber ab 18. Das ist holländisches Protektoriat, also das steht so ein bisschen noch unter holländischer Verwaltung. Daher gelten da auch so EU-Regeln. Und wie gesagt, das ist für die jungen Kids dann auch mal so ein bisschen Freiheit, schon mit 18 trinken zu dürfen. Die sind halt alle so um den Dreh. Ne? Und auch Natalie Holloway, die zu Hause das jetzt so nicht machen würde aufgrund der Altersbeschränkung, die hat auch ein bisschen Spaß, hat ein bisschen Party, trinkt auch mal hier und da was.
Ja, verstehe. Also Aruba ist ja, wenn man so sich die Bilder ansieht, wirklich so Karibik-Feeling Deluxe, eigentlich fast so, wie man sich das vorstellt, wirklich wunderbar türkisblaues Meer, fast zumindest ein sehr heller Strand, sieht wirklich sehr schön aus. Also man kann sich sehr gut vorstellen, was so der Anreiz des Ganzen ist, dahin zu fahren und da eine gute Zeit zu verbringen.
Ja, total.
Gleichzeitig schwingt so ein bisschen das Gefühl mit, dass das so ein bisschen das Mallorca der Amerikaner ist.
Ja, das kann auch gut sein, so die Karibikinseln. Also das sind ja so diese Spots oft, die für uns so ein bisschen so Sehnsuchtsziele sind, sind dann so für andere Länder so ein bisschen so die Saufziele. Ne? Also Bali so ein bisschen so Sehnsuchtsziel von Leuten hier aus Europa, gerade so ein bisschen spirituelleren Leuten oder so ein bisschen unkonventionelleren Leuten, aber so für Australier beispielsweise so tatsächlich so der Ballermann teilweise, ne? Und
naja, und auch teilweise andersrum, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Also das, was für uns jetzt, keine Ahnung, Sizilien ist oder so, ist natürlich dementsprechend für viele auch unerreichbar, die jetzt auf einem anderen Kontinent leben.
Ja. Natalie Holloway, wie gesagt, hat da eine sehr, sehr gute Zeit auf Aruba mit ihren Freunden. Für den 30. Mai ist der Heimflug angesetzt und am 29. Mai, da wollen die Leute nochmal abends richtig rausgehen und die sind dann unterwegs und sie landet mit einer Gruppe von Freunden in einem Casino, ein bisschen spielen, ein bisschen Roulette, ein bisschen Blackjack, auch da dürfen sie mit 18 dann schon rein und sie lernt dort einen Einheimischen auf dieser Insel kennen, der 17-jährige Joran van der Sloot. Von dem hast du auch ein Foto. Das ist dieser mit der junge Mann mit dem kahlen Kopf.
Ja.
Joran van der Sloot ist zwar erst 17 und dürfte eigentlich noch gar nicht in dieses Casino, aber er ist eine bekannte Person auf der Insel. Sein Vater Paul ist ein holländischer Anwalt, der eben in dieser Eigenschaft als Anwalt nach Aruba gezogen ist vor einiger Zeit und mittlerweile für die Regierung arbeitet und ja kurz davor steht, seine Ernennung ins Richteramt zu bekommen und Paul ist eben jemand, der sehr bekannt ist aufgrund seiner prominenten Stellung und der gerne in Casinos geht und der seinen Sohn Joran öfter mitnimmt und so ist das dann auch okay, wenn der alleine ohne seinen Vater kommt. Man kennt sich halt, der Junge hat Status, der hat Geld und man lässt ihn halt auch einfach so ein bisschen gewähren. Der kommt relativ schnell ins Gespräch mit Natalie Holloway, der ist wohl auch ein ja redegewandter, charmanter junger Mann, der natürlich auch sehr gut Englisch spricht, der eine gewisse Bildung hat, eine gewisse Erziehung, dann auch durch seinen Background. Und sie vertieft dann das Gespräch mit ihm ziemlich. Das ist so, ja, für sie eher ungewöhnlich. Also sie ist jetzt jemand, der zwar immer wieder auch Verehrer hat, aber die immer wieder so auf so eine Liebe bestimmter Art so abblitzen lässt. Also keiner, der jetzt irgendwie sich auf großartige Romanzen einlässt. Aber mit ihm hat sie auf jeden Fall an diesem Abend ein gutes Gespräch. Und da gibt es dann so ein bisschen geteilte Stimmen aus ihrer Klasse. Es gibt Leute, die sagen, dass das sehr, sehr flirty aussah von beiden Seiten. Und es gab aber auch welche, die sagen, dass das einfach die gewohnte Natalie Holloway ist, die auf ihre liebenswürdige Art einfach aufmerksam ist, aber trotzdem keinerlei Interesse signalisiert.
Ja, okay. Verstehe.
Trotzdem zieht die ganze Klasse weiter aus diesem Casino in die Kneipe Carlos and Charlie's, die sehr bekannt ist auf Aruba. Die hatten wir schon mal, und zwar in unserem Fall Kreuzfahrt. Das war die Bar, wo ein Bediensteter des Schiffes die später Verschwundene hineinladen wollte. Also der hat quasi den Eltern.
Ah, ja. Okay, ja.
Die befindet sich da in der Stadt Oranjestad. Da ist die Klassenfahrt quasi lokalisiert. Also da ist deren Aufenthalt.
Wow, da hat diese Bar aber ein ganz schön negatives Image, würde ich mal sagen.
Hat kein so gutes Image. Also ist zwar sehr bekannt, auch dafür, dass da auch Leute unter 18 durchaus mal irgendwie saufen und abstürzen. Aber hat, das ist ja durchgeklungen in der Folge Kreuzfahrt, hat auch so ein bisschen den Ruf, dass da auch öfter mal so ein bisschen schmutzige Geschäfte über die Bühne gehen.
Mhm.
Da auf jeden Fall landet dann diese Klasse, die wollen da zum Abschluss noch ein bisschen trinken, bevor es am nächsten Morgen nach Hause geht, und Joran van der Sloot ist eben quasi im Gepäck der Gruppe, weil er sich so gut mit Natalie Holloway unterhalten hat. Der kommt einfach mit und der kennt natürlich auch die Bar, und vielleicht hat er auch vorgeschlagen, dass
es aber
dahin geht.
Ja, entschuldige, es ist also der letzte Abend der Gruppe und Johann hat sie kennengelernt, weiß dementsprechend auch, dass es der letzte Abend ist. Er hat sie jetzt nicht irgendwie Tage vorher kennengelernt, ist mit dem er mitgezogen, sondern wirklich an dem Abend.
Genau, also es gibt zumindest nichts, was darauf hindeutet, dass es da vorher irgendeinen Kontakt gab. Also es scheint wirklich so zu sein, dass die relativ willkürlich sich so am Blackjack-Tisch so nebeneinander saßen und dabei ins Gespräch gekommen sind. Also,
ja,
wie gesagt, auf vorherige Bekanntschaft deutet nichts hin.
Ja, okay. Ja, worauf ich hinaus will, ist im Prinzip zu sagen, man hat ja jetzt eine grobe Ahnung, in welche Richtung es gehen könnte, und möglicherweise könnte er ja, also ich gehe mal davon aus, dass er irgendwie in irgendeiner Weise der mögliche Täter sein kann, wenn wir hier von einer Tat sprechen sollten, wovon ich ebenfalls ausgehe. Dann könnte er so ein bisschen das Gefühl gehabt haben, auch, okay, es ist die letzte Nacht, sozusagen meine einzige Chance, jetzt möglicherweise mit Natalie näher zu kommen, wenn das seine Ambitionen waren, was ich ja noch nicht weiß.
Durchaus möglich, dass das seine Gedanken waren, ja. In der Bar trifft er noch zwei Freunde von sich, die hat er wahrscheinlich dann dahin bestellt, als klar war, dass er in diese Bar geht. Deepak und Satish Kalpo, das sind auch zwei junge Leute, die da auf der Insel wohnen. Der Vater ist so ein indischstämmiger Kaufmann, auch von denen habe ich dir, glaube ich, Fotos geschickt, so zwei Jungs, denen man relativ deutlich ansieht, dass sie Brüder sind.
Ja, hast du.
Ja, und irgendwann ist dann so Sperrstunde in der Bar und die Party wird aufgelöst und Freunde von Natalie sehen einfach nur, wie sie auf der anderen Straßenseite gut gelaunt in ein silbernes Auto steigt, das einem der Kalpo-Brüder gehört. Das wusste aber zu dem Zeitpunkt natürlich niemand, und eben mit den Kalpos und mit Joran van der Sloot wegfährt. Also aber sie sind alle einig und sicher, dass Natalie da offensichtlich gut gelaunt auf Eigenantrieb eingestiegen ist. Also die wurde da jetzt nicht irgendwie weggezehrt oder gewaltsam entführt oder sonst irgendwas, sondern die hatte offensichtlich eine gute Zeit und einfach Bock, den Abend weiter zu verbringen mit denen.
Aber dennoch ein total untypisches Verhalten für sie, ne?
Sagen ihre Freundinnen auch. Ich habe da so eine US-Doku drüber gesehen und da werden so ihre engsten Freundinnen interviewt und alle sagen, dass das eigentlich so vollkommen out of character ist für sie, total ungewöhnlich. Aber dass auch die halt ja keine Anhaltspunkte dafür haben, dass da irgendein Zwang hinter war. Hm. Ja, also ja, ich kann mir vorstellen, dass das einfach so ein bisschen so diese Leichtigkeit des Erwachsenseins und der Freiheit ist. Ne? Du hast so einen wichtigen Teil deiner Schullaufbahn abgeschlossen, du hast die Highschool beendet und das Leben steht dir offen, du wirst studieren, du hast ein Stipendium, du bist nur einmal jung und du hast jetzt vielleicht auch zum ersten Mal aufgrund dieser etwas lockereren Regelung, was so Alkohol und so angeht, vielleicht auch zum ersten Mal so wirklich gefeiert, ne?
Ja,
und hast dann jemanden kennengelernt, so ich fand es auch immer, wenn ich unterwegs war, total cool, Einheimische kennenzulernen. Und ich war total offen dafür, dann mir Dinge zeigen zu lassen und so, ne?
Das ist eigentlich, durch Einheimische lernst du eigentlich so Urlaubsregionen, Touristenregionen erst so richtig kennen. Die können dir Spots zeigen, die keiner kennt und so weiter und so fort, ne? Ich fand das auch immer richtig cool. Und ich glaube auch, dass es so ist, wie du gerade gesagt hast, so, man hat halt diese unfassbare Freiheit, diese Energie und die Jugend und diese positive Hoffnung in sich und gleichzeitig diese Aufbruchstimmung in dem Alter, sodass man irgendwie, keine Ahnung, alles erleben möchte und mitnehmen möchte, so, ne? Und also von daher kann ich mir das einfach auch ganz gut vorstellen, dass sie das einfach genossen hat und geschaut hat, hey, sie hat ein paar coole Leute irgendwie aus der Region kennengelernt. Ist ja auch nice, sag ich mal, wenn man Freunde überall hat und irgendwie Menschen kennt, auch falls man irgendwie später nochmal wiederkommen möchte oder wie auch immer, sich international zu vernetzen und so weiter, dann finde ich, gibt es schon viele Gründe, warum sie da jetzt irgendwie das Ganze auch genossen haben könnte.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass sie sich auch einfach sicher gefühlt hat, weil Joran van der Sloot eben, ja, Europäer aus gutem Hause, ne, so ein bisschen privilegiert, der wird auch, wie gesagt, höflich gewesen sein, gute Erziehung genossen, wortgewandt und auch charmant und der hat sich natürlich auch in Kreisen bewegt, jetzt an diesem Abend in dieser Casino, in dieser Bar, jeder kannte den, ne, das ist natürlich auch nochmal so ein bisschen anziehend, das ist jemand, den kennt man da, und vielleicht hat sie auch deswegen gedacht, dass da keine Gefahr von ihm ausgeht, weil sie ja mit ihm gesehen wurde. Tja, wie du dir denken kannst, und wie auch die Zuhörerinnen und Zuhörer sich denken können, kommt sie dann am nächsten Tag eben nicht zum Heimflug. Also sie erscheint nicht im Hotel, erscheint nicht am Flughafen. Und die Klasse fliegt alleine nach Hause. Ein Lehrer bleibt in Oranjestad zurück, um nach ihr zu suchen und als möglicher Ansprechpartner dann auch vor Ort zu sein, falls sie noch auftaucht, dass sie dann nicht irgendwie quasi in der großen, weiten Welt alleine ist, sondern dass da jemand ist, der eine gewisse Vertrautheit mitbringt, der dann sagt, komm, wir machen das jetzt so und so, wir buchen um, wir fliegen nach Hause, der sie an die Hand nimmt einfach. Allerdings ist da relativ schnell klar, dass irgendwas passiert sein muss, denn wie gesagt, das passt so gar nicht zu ihrem Charakter. Also auch wenn das schon irgendwie out of character war, dass sie mit fremden Jungs da irgendwie am Abend vorher dann eben nicht mit ihren Leuten zurück ins Hotel gefahren ist, sondern noch weiter Party gemacht hat, aber dieses nicht am Flughafen auftauchen, spätestens das ist eben komplett gegen ihre Art.
Ja.
Und so informiert die Schule dann auch die Eltern und auch den Eltern ist natürlich direkt klar, da ist irgendwas im Argen. Und die reisen auch direkt nach Oranjestad. Währenddessen versucht der verbliebene Lehrer eine Vermisstenanzeige zu stellen. Aber da ist es auch so, wie in einigen anderen Ländern, dass wirklich 24 Stunden vergehen müssen.
Okay. Und konnten denn die Freunde von ihr irgendwas zu den drei Typen sagen? Also zu Johann und Co.?
Joran übrigens, also wie Goran, nur mit J, nicht Johann.
Ach, ja. Joran.
Joran,
ah, ja. Okay. Ich dachte tatsächlich, dass der Johann heißt und du bei all deiner, wie soll man sagen, kosmopolitischen Fähigkeit quasi den Namen einfach richtig aussprechen konntest mit so einem leichten niederländischen Akzent, weißt du, da habe ich gedacht, okay, ja. Hut ab.
Nee, da sind wir wieder dabei, dass ja mal ein Zuhörer schrieb, ich solle doch bitte zum Logopäden gehen, ich habe es wahrscheinlich einfach nicht richtig, also ich habe es nicht gut genug ausgesprochen, deswegen hast du mich falsch verstanden.
Nein, ich glaube, wenn, dann habe ich es falsch gehört.
Ja, möglich, ist ja auch egal, auf jeden Fall Joran heißt der Gute. Ja, natürlich, die werden jetzt befragt, zurück in Amerika, ob denen irgendwas aufgefallen ist und natürlich können alle erzählen, dass Natalie offensichtlich da jemanden kennengelernt hat am Vorabend. Und aufgrund der Beschreibung ist dann natürlich auch für die Behörden auf Aruba relativ schnell klar, um wen es sich da handelt. So. Also, dass sie mit Joran van der Sloot und den Kalpo-Brüdern unterwegs war an diesem letzten Abend, das ist relativ schnell klar. Nach 24 Stunden wird sie auch vermisst gemeldet. Beth, ihre Mutter, ist mittlerweile in Aruba angekommen und die trifft sich auch mit Joran zu Hause und mit dessen Eltern. Ach. Und der erzählt quasi von dem Abend, was so passiert ist. Und Beth ist nach diesem Gespräch sicher, dass der weiß oder dass die ganze Familie weiß, was mit ihrer Tochter passiert ist, wo die ist. Denn sie meint, Sie meint Joran.
Tatsächlich, also wirklich die ganze Familie.
Ja, sie meint Joran und ihr Vater und sein Vater kamen ihr sehr, sehr reserviert und kalt rüber und hatten so eine ganz klare Geschichte. Und sie meint, Jorans Mutter konnte sie gar nicht richtig angucken und hat die ganze Zeit geweint. Also als ob da irgendwie quasi alle wüssten, was Sache ist, nur sie halt nicht.
Okay, also ich sag mal, das Weinen der Mutter, das hätte mich natürlich jetzt irgendwie auch skeptisch gestimmt.
Das könnte natürlich auch sein, einfach so, dass die mitfühlten.
So ein Anwalt jetzt.
Das könnte auch einfach sein.
Ja, richtig, das stimmt. Aber bei wildfremden Leuten so sehr, also da muss man schon wirklich ein sehr empathischer, emotionaler Typ sein. Was den Vater betrifft, finde ich halt so ein Anwalts-Pokerface jetzt auch nicht ungewöhnlich tatsächlich.
Ja, wie gesagt, das ist irgendein Typ, der arbeitet für die Regierung, der wird bald Richter, der wird einiges erlebt und gesehen haben, dass der da so ein bisschen reservierter ist und dass das jetzt nichts ist, was den jetzt komplett aus der Fassung bringt, so ein Szenario, das ist relativ klar, ne?
Ja, genau.
Die Geschichte von Joran ist auf jeden Fall relativ klar. Der erzählt, dass er natürlich Natalie kennengelernt hat. Alles cool. Die hatten auch einen schönen Abend. Die waren dann noch mit den Kalpo-Brüdern an irgendeinem speziellen Strand, haben ihr quasi, ja, wie das halt so ist, als Einheimische einen besonderen Spot gezeigt, weil Natalie unbedingt Haie beobachten wollte und Haie nachtaktiv, wissen wir. Ne? Und die haben ihr dann gesagt, es gibt so einen Spot, das ist ein geiler Strand und da kann man tatsächlich die so ein bisschen auf der Jagd beobachten, relativ küstennah. Mhm. Da ist, auch ein da ist auch ein Leuchtturm in der Nähe. So. Also es ist, glaube ich, eine ganz coole Location so an sich. Allerdings wollen sie dann später zurückgefahren haben zum Hotel. Und als sie dann weitergefahren sind, weil die wollten dann noch ein bisschen weiter die Nacht zum Tag machen, haben sie im Rückspiegel gesehen, wie Natalie von einem Mann angesprochen wurde, der so eine Security-Uniform getragen hat. Und die haben dann gedacht, das ist ein Security von dem Hotel, wo sie wohnt. Und sie muss sich jetzt vielleicht dafür rechtfertigen, dass sie so spät gekommen ist. Vielleicht wurde auch nach ihr gesucht und die haben das also so als ganz normal quasi betrachtet.
Finde ich jetzt gerade tatsächlich so gar nicht so unglaubwürdig. Kann ich mir schon fast vorstellen.
Ja, total. Es ist kein unwahrscheinliches Szenario.
Ja, also diese Figur eines Security-Typen vor einem Hotel ist jetzt sowas von speziell, dass ich mir vorstellen kann, dass es sogar wirklich der Wahrheit entspricht.
Ja, vor allem auch, wie gesagt, anhand der gegebenen Umstände. Ne? Da ist eine Klassenfahrt, am nächsten Tag geht's nach Hause, eine Person fehlt und dann wird vielleicht auch das Personal so informiert, ey, eine fehlt hier noch, wenn die noch kommt, auch wenn es spät wird, so lass die mal rein. So, ne?
Ja, genau.
Das ist jedenfalls die Version sowohl von Joran als auch von den Kalpo-Brüdern. Also man hatte da einen coolen Abend an diesem speziellen Beach, ist dann zum Hotel gefahren, ist weitergefahren und irgendwie einer von denen hat dann einfach durch Zufall gesehen, dass sie von diesem Security-Mann angesprochen wurde.
Mhm.
Währenddessen wird natürlich inselweit nach ihr gesucht. Mutter Beth tritt dann auch in verschiedenen Radiosendungen auf, spricht dann auch zu der Presse und auch so, gibt so kleine Pressekonferenzen. Aus Holland wird extra die holländische Küstenwache quasi informiert. Das war ja auch bei unserem Fall Kreuzfahrt genauso, du erinnerst dich. Da musste auch erst die holländische Küstenwache involviert werden. Dadurch ist wichtige Zeit verloren gegangen, so ein bisschen auf der Suche. Und auch hier ist das Ergebnis, wie im Fall Kreuzfahrt, eben kein Ergebnis. Man findet Natalie Holloway nicht. Und mittlerweile hat sich auch so ein bisschen der Ton der Mutter, also Beth Holloway, geändert, die jetzt irgendwie, zuvor in Interviews immer die Leute gebeten hat, sie sollen doch bitte was sagen, wenn sie was wissen. Und jetzt mittlerweile unterstellt sie quasi, dass viele auf der Insel einfach wissen, was Sache ist und dass die Verbrecher zusammenhalten und dass man Aruba einfach meiden sollte, das ist ein gefährlicher Spot. Und so wendet sich so ein bisschen die Öffentlichkeit von Aruba auch so langsam gegen sie. Also die haben jetzt mittlerweile keinen Bock mehr, das Mitleid kippt so ein bisschen in Genervtheit und man fühlt sich auch so ein bisschen angegriffen von ihr.
Also ich finde, das klingt halt wie so eine leichte, und das soll jetzt auch nicht unempathisch klingen, aber ich finde, es klingt so ein bisschen hysterisch, weil sie auch so hilflos gewesen ist. Aber ich finde halt, so eine ganze Insel zu verdächtigen, ist halt auch einfach too much, ne? Das muss man wirklich so sagen. Also das kannst du, natürlich hast du das Gefühl, dass das vielleicht, keine Ahnung, von den Behörden nicht richtig funktioniert, dass es sicherlich auch Leute gibt, wie zum Beispiel die Eltern oder wer auch immer, die dann dahinter stecken können und so ein kleines Netzwerk darstellen von Leuten, die irgendwie Sachen zurückhalten und Informationen, das glaube ich wohl. Aber halt so eine ganze Insel zu verdächtigen, ist schon heftig.
Ja, das, du machst dir keine Freunde damit. Ich meine, ich verstehe diese Ohnmacht und ich verstehe die Wut in der Ohnmacht, ne? Aber das bringt dir ja so nichts. Also wirst von genau. der Mutter von Lars Mittank wirst du niemals hören, alle Bulgaren sind Kriminelle und halten zusammen, die wissen, wo mein Sohn ist und die vertuschen das. Ne? Das ist ja auch, es ist ja auch einfach, genau. Es ist nicht zielführend und es ist halt auch einfach Unsinn.
So sieht es nämlich einfach aus. Aber ich sage das aber mit Mitleid.
Ich auch,
ne? Also,
ich auch.
Oder aus Mitleid, ne? Weil ich halt auch verstehe, wie ohnmächtig, wie hilflos sie war. Und natürlich versuchst du es dann irgendwie komplett. Und dass du dann irgendwie einen gewissen Gräuel oder einen Hass entwickelst, kann ich auch verstehen.
Ja, voll. Ich kann das total verstehen. Ich will einfach nur darauf hinaus, dass ja so aus der öffentlichen Unterstützung dann irgendwann auch so eine Ablehnung ihr gegenüber geworden ist, dass es so eine Dynamik gab, dass man einfach gesagt hat, so ey, verpiss dich, ne? Also.
Aber ist das denn auch so, dass wirklich dann diese Ablehnung auch quasi diese Suche nach Natalie dann irgendwie auch überschattet hat? Dass man sagen kann, okay, die Mutter tritt hier so negativ auf, dass das, sagen wir, Thema Nummer eins war und die verschwundene Tochter irgendwann nicht mehr?
Das hat so, ja, genau. Das ist dann irgendwann hat das so ein bisschen diese Thematik übernommen und das hat natürlich auch dazu geführt, dass so freiwillige Suchaktionen einfach dann auch irgendwann ausgeblieben sind. Ne? Die gab es am Anfang. Und irgendwann hat man sich dann gedacht, ja gut, wenn wir so gesehen werden, dann scheiß drauf, dann machen wir jetzt unser Ding und verschwenden unsere Zeit eben nicht für irgendwelche Suchen.
Ja, okay.
Ja, das Ganze weitet sich dann schon auch zu so einem kleinen Politikum aus. Ne? Also der damalige Gouverneur von Alabama, der unterstützt auch diesen Boykottaufruf für die Inselaruba von Beth. Also der schlägt sich da politisch natürlich auf die Seite seiner Bürgerin. Und das führt schon auch zu relativ frostigen Stimmungen, so in politisch gesehen. Währenddessen sind verschiedene auch Spezialeinheiten der holländischen Küstenwache eingetroffen, die auf solche Suchen auch spezialisiert sind, aber auch die finden erstmal nichts. Es werden zwei Wachmänner verhaftet, die als Securities arbeiten in dem Hotel, neben dem Hotel, wo Natalie abgestiegen ist und die Klasse. So dass das wahrscheinlich aufgrund dieser Aussage von Joran und den Kalpo-Brüdern war, dass man da irgendwie da die Wachmänner überprüft hat, von denen man wusste, dass die in der Nacht gearbeitet hat, die werden aber relativ schnell wieder laufen gelassen, sodass man ja relativ gut ausschließen kann, dass es da irgendwelche Verbindungen gab. Also die Polizei konnte offensichtlich relativ schnell ausschließen, dass die irgendwas damit zu tun hatten.
Und gab es denn irgendwelche Videoaufnahmen vor dem Hotel oder sowas?
Nee, gab es nicht. Es gibt so ganz schlechte Videoaufnahmen aus diesem Casino. Also man kann, wenn man so ein bisschen nach Footage guckt online und weiß, wo man suchen muss, dann kann man quasi dieses Kennenlernen zwischen Joran und Natalie irgendwie so ein bisschen nachvollziehen. Aber so vom weiteren Abend sonst nicht mehr. Es gibt dann aber nach dieser Freilassung dieser Wachmänner eine andere Verhaftung, die großes Aufsehen erregt. Die Polizei verhaftet Joran van der Sloot. Die gehen jetzt davon aus, dass der irgendwas damit zu tun hat, mit diesem Verschwinden der jungen Frau. Aber auch den müssen die relativ schnell wieder gehen lassen. Der wird aber kurz danach wieder verhaftet, auch mit einem der Kalpo-Brüder und auch sein Vater Paul, also der baldige Richter, wird auch inhaftiert.
Okay, das ist spannend.
Aber auch der oder auch diese Festnahme endet relativ schnell, auch ergebnislos. Da werden die dann wieder rausgelassen. Und jetzt wendet sich quasi das Blatt komplett so, das öffentliche Bild Arubas gegen Beth Holloway. Also jetzt wird halt auch noch eine prominente Figur des Landes beschuldigt, da irgendwie involviert zu sein. Die hassen die jetzt quasi total. Also die ist jetzt komplett unten durch im öffentlichen Bild.
Ja, verstehe.
Allerdings ist Joran van der Sloot weiterhin so komplett im Fokus der Ermittlungen. Und ja, irgendwann gibt er zu, dass es da, also er macht dann irgendwelche Aussagen, die in die Richtung gehen, dass er was damit zu tun haben könnte und dass ein Freund ihm geholfen hat, diese Leiche zu entsorgen, wird dann halt wieder eingesperrt. Dann wird aber nachgewiesen, dass dieser Freund zu dem Zeitpunkt, als das passiert sein soll, gar nicht auf Aruba war und er wird wieder rausgelassen. Also warum er da irgendwie falsche Geständnisse abgegeben hat, weiß man nicht, aber er spielt so ein bisschen mit den Medien und auch mit der Familie Holloway Katz und Maus. Also das wird in den nächsten Jahren ein ständiges Motiv sein, dass er immer wieder Szenarien gesteht, die dann aber sich als Lüge rausstellen. Das muss natürlich auch eine große Belastung für die Familie sein, dass man immer wieder denkt, okay, jetzt sagt er was und er erzählt die wildesten Geschichten und das stellt sich dann doch wieder als erlogen heraus.
Aber das sind immer Szenarien, die mit dem Tod von Natalie zu tun haben? Oder sind das, also bis jetzt ist sie einfach nur verschwunden?
Ja, also das hat meistens mit ihrem Tod zu tun. In einem Interview sagt er, dass er mit der Hilfe seines Vaters sie in die Sexsklaverei verkauft hat, also so ein bisschen auch wie in dem Fall Kreuzfahrt. Das kann aber auch nicht, das erhärtet sich aber auch nicht, und gegen seinen Vater kann man halt überhaupt keinen Verdacht erhärten. Heißt natürlich nicht, dass das nicht so gewesen sein könnte. Ne? Also der wird vielleicht auch Verbindungen gehabt haben und auch gewusst haben, wie man irgendwelche Spuren verwischt. Aber Joran baut auch oft seinen Vater in seine Geschichten ein. Also einmal soll sein Vater ihm geholfen haben, die Leiche mit einem Boot weit genug rauszufahren, dass man sie entsorgen konnte, weil Versuche der Küstenwache nachgewiesen haben, dass eine Leiche quasi innerhalb eines gewissen Radius aufs Meer gebracht werden muss, um nicht immer wieder angeschwemmt zu werden. Also du kannst die jetzt nicht innerhalb von, weiß ich nicht, 100 Metern küstennah entsorgen, die wird immer wieder angeschwemmt werden, man muss da schon relativ weit rausfahren. Und in einem dieser vielen Geständnisse sagt Joran dann, sein Vater hat ihm geholfen, mit einem Boot die Leiche rauszufahren halt.
Okay, aber trotzdem muss man sich da wirklich fragen, warum er da seinen Vater mit ins Spiel gebracht hat und warum er überhaupt diese vielen Stories erfunden hat, warum er überhaupt gestanden hat.
Ich glaube, der verachtet seinen Vater sehr, sehr stark. Warum, weiß ich nicht, aber ich habe Interviews mit ihm gesehen und ich habe einfach das Bild gewonnen, dass das jemand ist, der seinen Vater aus tiefstem Herzen verachtet. Ich weiß nicht, wieso.
Naja.
Und diese Stories, ich kann mir vorstellen, dass dem das einfach Spaß gemacht hat, Nathalies Familie zu quälen. Es gibt dann einen holländischen Investigativjournalisten, der möchte diesen Fall klären. Und der setzt eine Kontaktperson auf Joran van der Sloot an. Also der spricht quasi mit einem jungen Mann aus Aruba und er sagt so, ey, freunde dich mal an mit dem, ihr seid ungefähr in einem Alter und vielleicht kannst du irgendwas rauskitzeln aus dem, was diesen Fall angeht.
Mhm.
Und ja, die Kontaktperson lernt dann Joran van der Sloot auch kennen. Das wird dann auch oft mit versteckten Kameras, werden so die Gespräche gefilmt und aufgenommen. Und irgendwann sitzen die im Auto und fahren so rum, cruisen über die Insel und dann gesteht Joran seinem neuen Kumpel gegenüber nach einigen Monaten, dass er mit Nathalie an diesem Strand intim geworden ist, als die da rausgefahren sind, Haie gucken. Und ähnlich wie in dem Fall, den wir in Hamburg besprochen haben, soll sie dann einen Anfall gehabt haben während des Liebesspiels, ist tot umgefallen, er konnte sie nicht wiederbeleben und hat sie dann rausgefahren und die Leiche halt entsorgt mit einem Freund zusammen.
Und der Freund ist einer der Kalpo-Brüder?
Oder? Nee, ist ein ganz anderer.
Und wo waren die Kalpo-Brüder währenddessen?
Keine Ahnung, auf die wird da gar nicht eingegangen.
Ja. Okay.
Aber auch diese Geschichte kann so nicht stimmen, denn auch dieser Freund, der da bei der Entsorgung geholfen haben soll, war nachweislich nicht auf Aruba zu diesem Zeitpunkt, also stimmt auch das schon wieder nicht. Und es stellt sich auch heraus, dass diese Kontaktperson des Journalisten, der sich mit Joran angefreundet hat, der kannte den schon vorher und die haben das alles nur inszeniert und gespielt, um medial Aufmerksamkeit zu erregen. Also es war halt von den beiden einfach nur ein riesiger Scherz.
Wie sind die denn drauf, bitteschön?
Ja, ätzend.
Also was geht denn da ab?
Ja, frag mich nicht. Es ist auch nicht meine Art Humor, aber ja, keine Ahnung. Ja, Joran ist jetzt quasi so über Jahre hinweg immer wieder quasi der Hauptverdächtige. Eigentlich ist man sich sicher, dass er es war, beziehungsweise die amerikanischen Behörden, Beth Holloway ist sich sicher, aber es kann ihm halt einfach nicht bewiesen werden, dass er es war. Es gibt ja noch nicht mal irgendwie eine Leiche oder so. Und wie gesagt, er erzählt zwar jahrelang die wildesten Stories von irgendwelchen Unfällen, vom Verkaufen in die Sex-Slavery, aber nichts davon kann letzten Endes bewiesen werden. Auch irgendwie, also ich stelle mir das für die Familie unglaublich schlimm vor. Diesem, ja, wahrscheinlich auch großkotzigen, narzisstischen Typen dann immer dabei zuzusehen, wie der sich die wildesten Geschichten aus den Fingern saugt und da irgendwie man einfach nicht weiß, wo ist meine Tochter.
Ja, auf alle Fälle. Vor allem, weil der halt einfach so ein Spiel daraus macht, ne? So ein Katz-und-Maus-Spiel und irgendwie auch von nichts zurückschreckt, irgendwelche Storys auf Tisch, die einfach nicht nachvollziehbar sind, von denen man auch nicht weiß, was jetzt hier wahr ist und was nicht. Man hat ja wahrscheinlich bei jeder Story die Hoffnung, dass man jetzt endlich die wahre Geschichte kennenlernt. Und dann wird es wieder überworfen mit der nächsten Geschichte und so weiter und so fort. Und ich finde das auch total schlimm. Ich google hier parallel, sehe mir Bilder von ihm an. Ich finde halt das auf der einen Seite sehr faszinierend, dass er wirklich 1000 verschiedene Gesichter hat. Finde ich, der sieht ja immer anders aus.
Ja, das ist ja auch über die Jahre, ne? Das verfolgt
ja klar. Das ist klar.
Das ist von 2005 bis 2023. Also das deswegen.
Ich sehe schon, die Geschichte geht noch weiter mit was ist das hier, Südamerika irgendwo oder was? Also ich bin mal gespannt. Jedenfalls sehe ich auch die Bilder des Casinos oder des Abends, wo man eben auch Natalie sieht, wie sie da irgendwie tanzt und Party macht und an diesem, was ist das für ein Spieltisch? Keine Ahnung, da irgendwie noch zugange ist und dann irgendwie mitspielt und ich weiß nicht, ob man jetzt ihn auch irgendwie daneben stehen sieht auf einem Bild. Ich finde es auf jeden Fall auch hier wieder ganz schön, weiß ich nicht, unheimlich, dass man halt so diese letzten Aufnahmen auch nochmal sieht oder sehen kann.
Ob das die letzten sind, weiß man nicht so richtig. Es ist so ein bisschen strittig, ob es in diesem Holiday Inn, wo die gewohnt haben, ob es da nicht auch, da gab es auch Kameras in der Lobby. Und man weiß nicht, ob die in der Nacht des Verschwindens funktioniert haben oder nicht. Also das wäre natürlich jetzt wichtig gewesen, weil man dann hätte sehen können, kamen sie noch nach Hause? Also haben die wirklich abgesetzt und die ist nach Hause gekommen oder ist sie wirklich gar nicht mehr nach Hause gekommen? Aber das Material ist irgendwie nie eingefordert worden von der Polizei, erst als es sowieso überschrieben worden wäre. Und dann gab es unterschiedliche Äußerungen vom Hotelmanagement, ob die jetzt überhaupt funktionabel waren oder nicht. Also das ist so ein Punkt, den man nicht klären kann, leider. Es gibt halt verschiedene Verhaftungen in den nächsten Jahren, also sowohl Joran als auch die Kalpo-Brüder werden innerhalb der nächsten 3 Jahre immer wieder verhaftet. Auch gerade im holländischen Fernsehen wird immer wieder darüber berichtet, unter anderem durch diesen Peter de Vries, diesen Journalisten, der versucht hat, Joran zu überführen. Joran schreibt ein Buch über seine Sicht, was natürlich auch klar ihn als unschuldig darstellt. Und irgendwann geht dann auch die Investigativgewalt auf die holländischen Behörden über. Also die Untersuchungen werden jetzt von Holland ausgeführt, weil man irgendwie die Behörden vor Ort auf Aruba für nicht kompetent genug hält.
Entschuldigung, ich muss kurz mal einhaken. Peter de Vries ist ja auch dieser Journalist, der selbst auch ermordet wurde.
Ja,
ne?
Vor kurzem. Ja.
Das ist auch eine sehr spannende Geschichte. Und auch von ihm gibt es ja so abendliche oder nächtliche Aufnahmen, wie er da durch die Gassen Amsterdams geht und dann gab es ja dann, glaube ich, auch eine Exekution ein paar Straßen weiter.
Durch die sogenannte Mokro-Mafia.
Ach ja, okay.
So eine, ein krimineller Arm von Schmugglern und Kriminellen, vornehmlich aus dem nordafrikanischen Bereich, daher dieser Name, die sich in Holland in den letzten Jahren mit großer Gewaltbereitschaft sehr ausgebreitet hat und die mittlerweile auch wahrscheinlich hier so nach Deutschland expandiert ist, wahrscheinlich im Ruhrgebiet, da habe ich neulich noch eine Doku drüber gesehen und die sich rasant ausbreitet, weil die eben sehr, sehr skrupellos, sehr gewaltbereit sind. Aber da gibt es in Holland ja sowieso so Untergrundkulturen, das ist dann teilweise nochmal auch krasser als hier, ne? Da, also auch was so diese Biker Kriege beispielsweise angeht, also da gab es auch so eine holländische Geschichte, Satu Dara, die haben so vor ein paar Jahren relativ aggressiv versucht, von Holland aus nach Deutschland zu expandieren und die hatten beispielsweise auch so clubintern die Satzung, die Regelung, jedes Satu Dara-Mitglied war irgendwie verpflichtet, wenn die einen Hells Angel oder einen Bandido gesehen hätten, den sofort anzugreifen. Also diese Gewaltbereitschaft spielt da auch eine große Rolle.
Ja.
Aber die sind mittlerweile auch zerschlagen worden, aus verschiedenen Gründen. Dieser Name kommt irgendwie aus Indonesien. Das ist ursprünglich irgendwie eine Vereinigung von Kindern von indonesischen Migranten gegründet. Ich glaube, Bruderschaft heißt, ich weiß es nicht, ist auch scheißegal. Ich bin da nicht so drin, aber ich finde es interessant, dass sowohl Holland als auch die skandinavischen Länder, Dänemark, Schweden, dass die so eine doch sehr, sehr, sehr gewalttätige Gang-Subkultur haben, die wir hier in der Form nicht haben. Also bei aller...
Insbesondere in Schweden ist da ja auch richtig viel los gerade, ne?
Also bei aller, weiß ich nicht, sicherlich auch bei aller Besorgnis darüber, dass auch hier natürlich organisierte Kriminalität und Gangs ihr Unwesen treiben, aber das ist dann da nochmal in vermeintlich sicheren und zivilisierten Ländern teilweise nochmal ganz, ganz anders, ne?
Ja, das auf alle Fälle. Ich wollte ganz kurz noch loswerden zu unserem Fall jetzt hier. Es gibt hier auf jeden Fall so eine kleine Doku, Manhunter oder sowas, ist irgendwie so diese Serie. Da sieht man Casino-Aufnahmen von den beiden tatsächlich am Rondell an so einem Tisch stehen. Und sie ist da zunächst noch mit zwei Freundinnen, die auch quasi zwischen ihr und Joran sitzen und irgendwie mit dem Spiel beschäftigt sind. Und aber er sitzt halt so zwei Sitze weiter. Das Ganze wirkt auf jeden Fall doch ziemlich unheimlich, wenn man weiß, was noch wahrscheinlich passiert ist.
Ja. Ja, wie gesagt, Joran ist jetzt so über die nächsten Jahre immer wieder im Zentrum der Ermittlungen. Der wird immer wieder verhaftet und irgendwann entschließt er sich so von der Bildfläche zu verschwinden und Aruba zu verlassen. Aruba ist ja auch relativ klein und übersichtlich. Jeder kennt jeden, jeder kennt vor allem ihn. Und ich hätte an seiner Stelle, also angenommen, auch ich wäre unschuldig, hätte genauso gehandelt und mein Glück woanders gesucht.
Ja, klar.
Natürlich auch nicht in Holland. Da war er natürlich auch sehr bekannt durch eben sein Buch und die diversen Dokumentationen über den Fall. Am 30. Mai 2010 ist die Stadt Lima in Peru dann in Aufruhr. Stefanie Flores Ramirez wird vermisst, eine 21-jährige BWL-Studentin, aber nicht irgendeine BWL-Studentin, sondern Tochter eines großen gefeierten Sportlers. Ich glaube, ihr Vater war Polo-Star und war auch mal Kandidat bei den Präsidentschaftswahlen in Peru, also jemand mit Macht und Einfluss. Und Stefanie, seine Tochter, die ist auch bekannt, denn ähnlich wie Joran auf Aruba wird sie immer wieder mit ihrem Vater zusammen gesehen und vor allem auch bei ihrem großen Hobby, dem Casino. Also da hat er sie auch irgendwie so relativ früh rangeführt und sie ist als ja, so Nachteule und Zockerin bekannt. Also sie hat zwar einen reichen Vater, finanziert ihr Leben, aber teilweise dadurch, dass sie eben relativ gut spielt.
Ach was, echt jetzt?
Ja.
Also es ist ja schon irgendwie eine komplett andere Welt alles da, ne?
Ja, also auch für mich, aber schon auch interessant. Ich meine, es ist natürlich gut, wenn du weißt, so du hast einen reichen Papa so als Fangnetz, dir kann nichts passieren, aber irgendwie auch witzig so dieses Konzept, sein Leben mit Glücksspiel zu bestreiten. Ne?
Ja, das ist es, aber wahrscheinlich ist es ja auch einfach egal, was sie verliert. Ich denke mir halt nur so, okay, es sind hier so die reichen Kids, die irgendwie mitten im so Karibik-Paradies leben und die ganze Zeit feiern und aus Langeweile ins Casino strömen, weißt du?
Ja, wahrscheinlich so, ist das auch irgendwann mal so gewesen, ja.
Ja, irgendwo hier so in den deutschen Vorstädten sind es die Spielotheken, die gestürmt werden von den nicht reichen Kids und die machen es dann eher so, ja, verrückt.
Ja, auf jeden Fall ist sie verschwunden und aufgrund der Prominenz der Person, natürlich auch der Prominenz des Vaters, ist dann auch ihr Bild sehr, sehr schnell, sehr, sehr allgegenwärtig und die Suche ist relativ groß und so wird sie dann auch 3 Tage später gefunden, am 3. Juni. In einem Hotelzimmer, das auf den Namen Joran van der Sloot gebucht wurde. Da ist sie tot in diesem Zimmer quasi gefunden. Man geht davon aus, dass er sie wahrscheinlich entsorgen wollte, aber aufgrund der allgemeinen Alarmiertheit und der großen Polizeipräsenz und weil jeder halt aufmerksam war, weil eben ihr Verschwinden sehr schnell bekannt wurde, dann einfach keine Chance hatte, sie irgendwie wegzuschaffen.
Okay.
Der ist dann quasi Hals über Kopf abgereist, hat ausgecheckt und ist nach Chile weitergereist, kann aber 4 Tage später am 7. Juni dann in Chile verhaftet und nach Peru zurücküberstellt werden.
In welchem Jahr jetzt?
2010.
Da war der wie alt? Anfang
2005 20. War der 17, ja.
Okay, da war der 22, okay. Wie abgezockt in dem Alter, ne? Mal eben nach Chile abzuhauen.
Ja, er gesteht auf jeden Fall relativ schnell die Tat. Ich kann mir vorstellen, dass das Verhör vielleicht auch etwas rustikaler vonstatten ging, als das hier der Fall gewesen wäre. Aber natürlich hat er da so eine eigene Version. Er sagt, dass die beiden sich halt beim Zocken kennengelernt haben. Das ist auch wieder durch Kameras im Casino belegbar. Also das ist auch wieder klar. Also eine gemeinsame Leidenschaft, die verbindet. Ja. Und er ist halt eine auffällige Gestalt, ne? Gerade in Peru. Sticht er halt raus, auch der ist auch sehr, sehr groß, ne? Und dann ist er wahrscheinlich auch da wieder aufgrund seiner guten Erziehung und seines etwas High Society Backgrounds gut ins Gespräch gekommen mit ihr. Und das gemeinsame Hobby Zocken hat natürlich auch verbunden. Und die wollten dann wohl in sein Hotelzimmer weiterziehen, um da Online-Poker zu spielen und vielleicht auch ein bisschen intimer zu werden. Und während sie Online-Poker gespielt hat, war er im Bad, hat sich frisch gemacht und dann kam eine E-Mail rein und die wurde direkt angezeigt auf seinem Rechner. Also die ist jetzt nicht irgendwie ins Postfach, sondern er hatte das so eingestellt, dass neue Mails so direkt angezeigt werden.
Also das Push-Mail.
Genau. Und das war jemand, der ihn angeschrieben hat und ihn verunglimpft hat wegen des Mordes an Natalie Holloway. Also jemand, also er hat gesagt, er hat gesagt, er kriegt immer wieder so E-Mails, wo Leute ihm schreiben und ihn beleidigen, weil er der Mörder ist, so quasi.
Ja.
Und so eine Nachricht hat er dann bekommen. Und dann hat sie daraufhin gegoogelt, hat dann sein Bild überall gesehen, hat von diesem Fall gelesen, ist in Panik geraten, wollte das Zimmer verlassen. Er wollte ihr alles erklären und in dem Handgemenge ist sie dann, hat er sie erwürgt, quasi.
Ja, kann mehr passieren, ne? Was denn das für eine
Story? Also man erwürgt ja niemanden so im Vorbeigehen. Wir haben ja schon drüber gesprochen, das ist ein relativ langwieriger Prozess, jemanden zu erwürgen, ne? Wenn er jetzt gesagt hätte, so im Handgemenge oder im Gesprächsversuch ist sie dann gestürzt oder so, oder das ist auch immer noch sehr an den Haaren herbeigezogen, aber wahrscheinlicher als ich habe sie dann quasi nebenbei erwürgt. Das ist
ja eben.
Ja, die Polizei glaubt das halt auch nur relativ bedingt. Die gehen davon aus, dass es da irgendwie einen sexuellen Hintergrund dieser Tat gab. Und er wird dann da vor Gericht gestellt, aber macht dann so ein bisschen so einen Deal. Also er will jetzt auf einmal dann doch aussagen, wo Natalie ist, weil er sich davon erhofft, dass er dann nach Amerika überführt wird. Weil lieber in Amerika im Gefängnis sitzen als in Peru. Ganz klare Sache. Mhm. Ne?
Ja.
Die amerikanischen Behörden zögern es aber so ein bisschen hinaus. Also die lassen den jetzt, die wissen, okay, der ist jetzt erstmal in Peru im Gefängnis und da wird, man weiß, wo der ist, der wird jetzt auch so schnell nicht rauskommen und die lassen den jetzt erstmal auch ein bisschen in Peru schmoren.
Ja.
Wahrscheinlich finden die es auch alle ganz gut, alle Beteiligten. Ich kann mir das vorstellen, dass auch Natalies Mutter da so ein bisschen Genugtuung findet, dass der dann gerade in so einem Rattenloch-Knast sitzt und
nicht. Ja, mit Sicherheit, also, ja, klar. Ja,
ich meine, amerikanische Gefängnisse sind kein schöner Ort, ne?
Hm.
Aber Südamerika ist dann nochmal eine andere Geschichte.
Das ist ein ganz anderes Level, ja.
Der wird dann auch im Januar 2011, also relativ kurz nach dieser ganzen Geschichte, zu 28 Jahren im peruanischen Gefängnis verurteilt. Währenddessen im Juni 2011, 6 Jahre nach dem Verschwinden, ist Natalie dann für tot erklärt worden, also ohne, dass man ihre Leiche jemals gefunden hat, hat man immer noch nicht. Aber es musste halt eine bestimmte Zeit gewartet werden, um sie legal für tot erklären zu lassen.
Okay, aber diese 28 Jahre hat er wegen Stephanie bekommen.
Ja, ja. Aber es gibt natürlich noch eine Strafe wegen Natalie, dazu kommen wir gleich.
Hm.
2010 wird an einem Strand in Aruba ein Kieferknochen angespült. Davon haben wir auch im Fall Kreuzfahrt gesprochen. Und es ist so ein bisschen, ich weiß es nicht genau, bei den Recherchen zum Fall Kreuzfahrt hieß es, dass der nicht untersucht wurde, ob der zu der dort verschwundenen Person passt. Also die während Kreuzfahrt verschwunden ist. Ich habe den Namen gerade nicht präsent, deswegen wir hatten drüber gesprochen, dass
liegt mir auf meiner inneren Zunge.
Ich komme ja, auch nicht ich auch. Drauf, ich ne? meine auch, ich müsste es sagen. Wir hatten auf jeden Fall drüber gesprochen, dass da ein Kieferknochen gefunden wurde, dass der aber nicht mit dem Fall abgeklärt wurde. Und da habe ich dann auch erwähnt, dass man damals davon ausging, dass der mit dem Fall Natalie Holloway zu tun hat. Also da habe ich auch den Namen Natalie Holloway schon mal erwähnt.
Ja, stimmt. Ja. Stimmt, ja.
Allerdings kann dieser
Kieferknochen. Das war der gleiche Kieferknochen.
Genau,
das
allerdings.
Sind jetzt nicht zwei gefunden
worden? Nee, okay. Der kann allerdings auch nicht so richtig untersucht werden im Hinblick auf Natalie Holloway, denn der ist irgendwie durch die Zeit im Meer so beschädigt, dass man offensichtlich nicht mal genau sagen kann, ob es ein männlicher oder ein weiblicher Kieferknochen ist.
Okay.
Also der ist offensichtlich komplett raus. Bradley, sie heißt Bradley, also die Kreuzfahrtfrau Amy Lynn Bradley. Es ist.
Bist du sicher? Ja, ich schau gerade nach.
Es ist Amy Lynn Bradley.
Okay, warte mal. Ach, wenn ich mal wüsste, welche Folge das war. Hast du eine Nummer im Kopf?
Nee. Aber es ist.
Fabian, was ist los mit dir? Das musst du doch so aus dem FF wissen. Das ist doch irgendwie.
Es ist Amy Lynn Bradley. Wir hatten darüber gescherzt, dass ihr Bruder tatsächlich Brad Bradley heißt. Daher der Name und dann,
Amy Lynn Bradley. Und die 100 Punkte gehen an Elefantenbrain Fabian.
Und es ist Folge 67.
Du darfst noch zweimal raten.
Nee, sag's einfach.
Ne, du warst, sagen wir mal, nee, also weiter unten, sag ich mal.
63.
Ein bisschen deutlicher weiter unten, aber nicht ganz deutlich.
48.
Bam, Alter, richtig, 48 ist richtig.
Ernsthaft?
So, und falls, ja, und Freunde der Sonne, hört mal zu da draußen, falls ihr demnächst nichts mehr von uns hört oder nur noch Südseegeräusche im Hintergrund, wenn wir aufnehmen, Fabian macht am Wochenende meine Lottozahlen.
Das ist krass, weil das in meinem Kopf so ein Fall ist, der eigentlich so einer der neueren in meinem Kopf ist, weißt du, und das ist dann aber schon so lange zurück.
Ja, ich glaube, das liegt einfach daran, dass diese Zeit ab, keine Ahnung, Umbenennung bis 100, die ist so verflogen dabei.
Das stimmt.
Es ist ja so ein krasses Pensum an Folgen, wenn man sich mal das so da so einmal durchscrollt und mal sieht, wie viel Holz das eigentlich ist, ne?
Ja. Ja, das stimmt. Das ist krass. Das ist wirklich so, so schnell vergangen. Und manchmal kommt man da wirklich durcheinander. Also ich hätte nie gedacht, dass ich so ein bisschen Probleme haben würde, unsere Folgen mal irgendwann so einzuordnen im Kopf. Aber es gibt manchmal welche, die ich so als relativ neu sehe. Dann sehe ich so ganz mit Erschrecken, wie alt die eigentlich schon sind, und andersrum aber genauso.
Ja, das stimmt wirklich.
Ja, Joran van der Sloot versucht jetzt immer wieder nach Amerika überführt zu werden. Also der möchte natürlich nicht 28 Jahre im peruanischen Gefängnis sitzen. Obwohl er mittlerweile dort geheiratet hat, eine Peruanerin, also im Gefängnis, die hat ihn aufgrund der Medienberichterstattung kennengelernt und hat dann irgendwie offensichtlich Lust, ihn zu heiraten, warum auch immer. Hatten wir ja schon mal die Thematik. Wir hatten
das Thema ja kürzlich erst.
Ja, das ist ein Thema, was ich nicht verstehen werde. Ich muss mich übrigens kurz entschuldigen zur letzten Folge, denn es gab irgendwie ein, zwei Leute, die haben das angemerkt. Ich habe immer vom schwedischen Fall gesprochen, als ich über den Fall Mayhem gesprochen habe. Und ja, mir ist bewusst, dass Mayhem eine norwegische Band ist. Aber für mich ist das der schwedische Fall, weil die Person, mit dessen Tod quasi dieser ganze Fall sich in Bewegung setzt, ist ein Schwede gewesen. Deswegen ist das in meinem Kopf der schwedische Fall gewesen.
Sag mal, aber das ist nicht der Fall, wo der Sänger sich selbst hingerichtet hat mit einem Kopfschuss und das Bild dann hinter CD-Cover wurde,
doch,
oder?
Ja. Und dieser Sänger, dessen Bühnenname Death, also Tod, war Schwede, und dessen Selbstmord, beziehungsweise nicht unbedingt der Selbstmord an sich, sondern der Umgang damit einer Person, Hieronymus, der seinen toten Freund gefunden hat und dann getan hat, was jeder normale Mensch tun würde, ein Foto davon machen und das als CD-Cover benutzen. Und man sagt, er hat auch Schädelfragmente genommen und daraus Schmuck angefertigt und das an seine engsten Freunde vergeben. Und das hat dann quasi, das führt dann letzten Endes dazu, dass er ermordet wird. Also dieser Hieronymus, der das Foto gemacht hat, der diese...
Ach was.
Ja, ja. Und zwar...
Von irgendwelchen Hardcore-Fans?
Nee, das ist ein bisschen verzwicktere Geschichte. Wie gesagt, wir werden das noch erzählen. Also die haben in so einer WG gewohnt, quasi als Band. Und dieser Selbstmord und dieses Foto haben dann quasi die WG aufgelöst. Und alle hatten so ein bisschen Hals auf ihn und wollten ihn zur Rechenschaft ziehen für diesen Umgang mit diesem toten Freund. Und ein Gitarrist der Band, der damals auch schon Gründungsmitglied war, der immer noch auch in Mayhem, also glaube ich das einzig verbliebene Mitglied, was immer noch in Mayhem aktiv ist, unter dem Bühnennamen Necro Butcher, der hat auch in einem Interview vor einigen Jahren gesagt, dass er eigentlich geplant hat, Hieronymus umzubringen für dieses Foto und dass er eigentlich schon auf dem Weg war, den zu töten, als dann jemand anders ihn getötet hat. Also das ist eine ganz... Das ist eine wilde Geschichte.
Aber doch die ganze Band war doch hinter dem Cover. Die haben doch also dann, oder nicht?
Das,
oder
was ist nee, das nee, nee, nee. Also Hieronymus hat quasi, der hat ein Label gehabt und der hatte später auch einen Laden, über den der so Black Metal Kram vertrieben hat, und der hat dann einfach eigenmächtig dieses Cover als Cover für ein Demo-Album genommen.
Oh, okay, krass.
Ja. Und das ist bei der Band halt nicht auf Anklang gestoßen, und die hatten dann, daraufhin haben die sich auch aufgelöst. Die haben eine sehr, sehr wilde Bandgeschichte. Also Mayhem ist mehrfach aufgelöst, mehrfach zusammengekommen, sind jetzt auch wieder zusammen, wie gesagt. Necro Butcher hat die wieder zusammengeführt und ist eine geile Band eigentlich. Wird so ein bisschen als so Einsteiger-Poser-Black-Metal belächelt von so ganz harten Black-Metal-Leuten, aber es ist halt quasi so eine der Pionier-Bands quasi. Hm. Ja, kann ich nur empfehlen, obwohl die ganz alten Sachen sind mir zu schrammelig teilweise. Also die aus der Zeit, wo dieser Fall gespielt hat.
Ja, okay. Ja, verrückt. Auf jeden Fall so eine andere Bandgeschichte. Vielleicht, da kann ich hier mal ganz kurz einen Rant zu Tupac bringen. Es heißt, dass seine Crew, die, also Band sozusagen, die Crew, sagt man dann irgendwie im Hip-Hop, die Outlaws Teile seiner Asche geraucht haben, also in Joints gewickelt. So als Art Ritual des Abschiednehmens oder so. Ja.
Ja, das
kann man machen, muss man nicht.
Das in sich Aufnehmen von Toten ist in vielen Kulturen ja verbreitet, ne? Das, keine Ahnung, es gibt irgendwelche Krieger auf allen Kontinenten zu allen möglichen Epochen, die halt tote Feinde gegessen haben, weil die deren Stärke dann dadurch vermeintlich in sich aufnehmen konnten. Das gibt's teilweise immer noch. Also ich habe mal Berichte gesehen über Warlords in Sierra Leone, die teilweise auch so kannibalistische Praktiken betreiben und dann auch, um auch ihre Leute bei der Stange zu halten, also ihre Anhänger, um denen zu sagen, so ich bin Magier, so ich esse meine toten Feinde, ich bin unverwundbar, schließt euch mir an, so mir kann nichts passieren, so ich bin unsterblich. Und in so Ländern, wo dann teilweise auch noch so Glaube an Voodoo und verschiedene Naturgottheiten herrscht oder verbreitet ist, da spielt das teilweise wirklich noch eine Rolle, ne? Also wird das dann auch geglaubt.
Okay.
Egal, wir sind ganz schön abgeschweift. Aber ihr seht schon, oder du siehst komplett schon, dieser Mayhem-Fall, der wird auf jeden Fall, der wird es in sich haben und der wird uns in eine ganz schön interessante Welt verführen oder entführen. Also diese.
Ja. Als ich sehe, dass ich Angst vor dieser Welt habe, sehe ich mir nämlich Bilder von Necro Butcher an und seine Wrestling-Ausflüge und sowas. Dann denke ich mir auch, okay.
Der ist, glaube ich, ein richtig.
Man darf gespannt sein, was da so los ist.
Der ist, glaube ich, ein richtig witziger Typ. Wenn ich Interviews mit dem sehe, dann muss ich immer an so einen kroatischen Mitbewohner von mir denken. Und ich finde den immer sehr ähnlich. Der hat einen ähnlichen Akzent und der hat auch einen ähnlichen Humor. Und ich glaube, das ist ein ganz witziger Typ so. Und wie gesagt, Pionier des Black Metal. Aber die herausragende Figur, über die wir dann da sprechen werden in diesem Fall, ist Varg Vikernes, auch ein Black Metal und Ambient Pionier, aber auch jemand, der in der Szene super kontrovers gesehen wird, weil der halt eben auch der Mörder von Euronymous ist und weil der auch White Supremacy-Anhänger ist, also ein Neonazi und sich auch als Faschist und Nazi bezeichnet. Da auch mal eine Zeit lang einen sehr kontroversen YouTube-Kanal nach seiner Haft geführt hat. Auf der anderen Seite aber in Haft unter seinem alter Ego oder Bandnamen Burzum aus der Haft heraus ziemlich geile Mucke gemacht hat. Also man schätzt den quasi für sein Werk so als Ein-Mann-Band. Also Burzum kennt man halt, ne? Aber man findet die Figur an sich halt scheiße. Und das ist dann wieder so dass die Frage, kann man Künstler und Kunst trennen? So kann man Burzum hören und Varg Vikernes scheiße finden? Oder muss man die Mucke scheiße finden, weil der Typ scheiße ist? So, das ist dann auch so eine Grundsatzdebatte im Black Metal. Das ist so eine Figur, wo sich die Geister sehr, sehr streiten. Burzum übrigens heißt Dunkelheit, ist aus einer Bergtrollsprache aus dem Herr der Ringe. Also, ja, das nur, um das zu schließen.
Es ist sowas von nicht meine Welt, ganz ehrlich. Also zum einen finde ich, wenn es einen geeigneten Ort gibt, um Black Metal aufzunehmen, dann ist es ja wohl ein Gefängnis, am besten in Peru. Und zweitens möchte ich dazu noch sagen, dann höre ich lieber auf Dauerschleife weiterhin Italo-Pop.
Ja, ist auf jeden Fall die fröhlichere Musik. Definitiv. Wobei, also dieses im Gefängnis entstandene Burzum-Album und auch das davor, Philosophem, das ist schon sehr, sehr stark. Aber egal, wir sind abgeschweift.
Ja, glaube ich dir. Nein, ist alles gut. Alles legitim, wer Bock auf die Mucke hat. Ich glaube, die Geschichten drumherum sind schon cool.
Ja, gerade so diese, ne, wo das wirklich noch so was Neues war und auch noch so diese Aura, also so eine wirklich so mystische Aura auch mit sich gebracht hat. Das ist
ich kenne ja die alten Storys so aus den 90ern, auch so, dass die ganzen Metal-Freaks so mit ihren Kutten rumgelaufen sind, mit den ganzen Aufnähern drauf und so. Und keine Ahnung, ich habe mal damals den Spruch gehört, eine Kutte ist erst dann quasi, wie soll man sagen, zu Kutte geworden, wenn sie einmal ordentlich mit deiner eigenen, wenn du dich drüber übergeben hast. Und dann durfte sie natürlich nicht gewaschen werden und sowas.
Ja, ich kenne auch noch einige Leute so als Kind der 90er, die das gelebt haben. Also viele von meinen Freunden waren ja auch wirklich Metal-Freaks und auch in Bands oder es gab auch einige Kuttenträger unter meinen Freunden und da ist bestimmt das ein oder andere mal drüber gekotzt worden, da will ich das nicht ausschließen und ja, keine Ahnung, es ist eine ganz andere Subkultur, eine ganz interessante Subkultur, aber das war jetzt ein mega Abschweifen. Also um den Fall Joran van der Sloot abzuschließen, der hat, wie gesagt, im Gefängnis geheiratet, der hat immer wieder versucht, nach Amerika überführt zu werden, immer wieder versprochen, dass er irgendwie Hinweise geben kann, was Natalie Holloway angeht. Zwischendurch auch mal von der Familie $250,000 gefordert dafür, dass er denen sagt, wo die Leiche gefunden wird. Die wollten das auch bezahlen. Das hat sich aber dann auch wieder mal als Bullshit rausgestellt. Ja, und letzten Endes ist er dann gar nicht so lange her, 2023, irgendwie Ende des Jahres, ich glaube Oktober oder November, habe ich jetzt nicht auf der Platte, ist er dann tatsächlich nach Amerika ausgeliefert worden, hat dann da auch gestanden und da war sein Geständnis dahingehend, dass er gesagt hat, dass sie seine sexuellen Annäherungsversuche halt einfach abgeblockt hat, also wie ihre Freunde sie halt auch beschrieben haben, dass sie sich nicht darauf eingelassen hat, dass sie ihm wahrscheinlich erst so nett und freundlich zu verstehen geben wollte, dass sie keinen Bock hatte und dann irgendwann deutlicher geworden ist und die waren halt am Strand an diesem Shark Point und dann hat er sie quasi gewürgt, am Boden getreten und ihr den Schädel mit so einem Stein eingeschlagen und sie dann im Ozean halt entsorgt.
Oh Mann,
kaum aber die zu glauben. Leiche ist halt bis heute nicht gefunden worden.
Der war gerade mal 17,
ja.
Weißt du?
Ja.
Das gibt's auch nicht.
Ja, und es ist halt, ich also keine Ahnung, ne? Da weist dich halt eine Person ab so und also dafür wirfst du dein Leben weg und vernichtest ihres, ne? Also das ist so nicht, das geht einfach nicht in meinen Kopf. Das ist ein so alltäglicher Vorgang, dass man jemanden kennenlernt und es eben dann nicht irgendwie darauf hinausläuft, dass man im Bett landet, sondern dass es einfach nur ein cooler Abend ist, ohne so ein Ende. Und das dann einen das so in Rage bringt, dass man mit diesem Gefühl der Ablehnung einfach so überhaupt nicht umgehen kann, das kann ich nicht verstehen.
Nee, ich auch nicht. Oh wei, oh wei, oh wei. Ja, schlimm auf jeden Fall. Ich finde, auch hier nochmal, wenn man sich so Bilder von ihm ansieht, ne, da sind ja eigentlich nur Partybilder Deluxe von ihm da. Also das ganze Internet eigentlich ist voll. Wenn du nach Bildern von ihm schaust, siehst du eigentlich irgendwie dauerhaft nur irgendwelche Partybilder. Also er war auf jeden Fall ein deutlicher Lebemann, wo man sich das irgendwie noch mehr fragt, wie es sein kann, dass er so einen Austicker bekommen hat.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Also man sollte doch meinen, dass das eine Nacht wie viele andere gewesen sein muss für ihn.
Ja, wahrscheinlich ist das auch einfach jemand gewesen, der es einfach zu sehr gewohnt war, dass immer alles nach seiner Nase gelaufen ist und dass er bekommt.
Ja, mit Sicherheit.
Und dann konnte er eben mit dieser Zurückweisung nicht leben, ne? Weil einfach das in seinem Leben keine Rolle spielte, dass er mal nicht bekommen hat, was er möchte.
Ja, das denke ich nämlich auch.
Ja, aber auch ein Fall, der insgesamt auch schrecklich ist, sich über viele Jahre gezogen hat und hohe Wellen geschlagen hat und wo auch einfach es tausend so schräge Storys drumherum gibt. Also es gab dann, kennst du diese US-amerikanische Talkshow Dr. Phil?
Ja, ja.
Da haben wir
ist
auch drüber
nicht
gesprochen.
Da, wo auch, da gibt es auch diesen einen Typen, so einen Ex-Kriminellen, der immer, also der glaube ich seinen Weg zum Glauben gefunden hat und versucht immer irgendwelche Gangster zu überzeugen davon, dass sie doch jetzt besser den guten Weg gehen sollten. Ist das nicht auch aus dieser Sendung?
Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Also Dr. Phil ist ein Therapeut und Psychiater, der halt so eine Talkshow führt. Und die wird immer ein bisschen kontrovers gesehen. Also der hat auch eine Rolle gespielt im Fall Amy Lynn Bradley. Da war auch eine Zeugin, die hat bei Dr. Phil irgendwie ausgesagt, dass sie Amy Lynn Bradley auf einer Toilette auf Aruba gesehen hat. Haben wir drüber gesprochen. Und in dem Fall jetzt hier Natalie Holloway war es halt so, dass der Fall da auch vorgestellt wurde. Das ist halt einfach eine sehr, sehr prominente und sehr, sehr bekannte Sendung in Amerika. Und wenn irgendwelche Skandale sich abspielen oder irgendwelche High-Profile-Kriminalfälle, dann landen die halt bei Dr. Phil. Das hat eine Größe, das kann man sich so auf Deutschland bezogen gar nicht vorstellen. Weil es gab zwar große Talkshows in Deutschland, aber es gab nichts, was jetzt so diese Größe hat. Wäre so, als ob du deine Geschichte in den 90ern bei Wetten, das erzählt hättest. So, also.
Ah ja, okay.
Das guckt jeder. So, ne? Da gab es dann auch einen Bericht über Natalie Holloway, über ihr Verschwinden und da gab es dann auch einen Ermittler von Dr. Phil, der nach Aruba geflogen ist und da gab es dann so einen Mitschnitt mit einem Gespräch mit einem von den Calpo-Brüdern und der hat dann im Laufe des Gesprächs gesagt, dass Natalie Holloway an diesem Abend Sex mit allen drei gleichzeitig hatte und dabei halt was passiert ist.
Ah.
Und das hat dann natürlich riesige Wellen geschlagen, weil das ja so dieses Bild von ihr komplett gekippt hat. Aber später hat sich dann rausgestellt, dass dieses Band, dieser Mitschnitt von diesem Gespräch manipuliert war. Und dann ist halt die Frage gewesen, hat die Dr. Phil-Redaktion das manipuliert oder hat dieser Typ, der das denen zugespielt hat, manipuliert? Und die haben natürlich alles von sich gewiesen. Aber vieles deutet darauf hin, dass das gezielt von denen auch ein bisschen manipuliert und gestreut wurde. Also, dass die es mit der Wahrheitsfindung auch nicht so ganz ernst meinen.
Aber was war denn an dem Abend mit den Calpo-Brüdern? Ich meine, sie sind doch in deren Auto eingestiegen oder in ein Auto von den beiden.
Ja, die sind da nicht mehr erwähnt worden. Also zu deren Rolle kann ich nicht sagen, ob die das mitbekommen haben, ob dann vielleicht Joran gar nicht mit denen nach Hause gefahren ist, sondern dann vielleicht die gefahren sind, er ist allein zurückgeblieben und ist dann zu Fuß nach Hause gegangen. Das weiß ich nicht, da gibt es keine weiteren Ausführungen zu.
Okay, ja, finde ich auf jeden Fall auch verdächtig, ehrlich gesagt, dass die da irgendwie, dass die einfach so verschwunden, beziehungsweise dass sie jetzt in dieser ganzen Geschichte keine Rolle mehr spielen, finde ich ein bisschen seltsam.
Ja, also dass sie den und dass sie vielleicht die beiden dann zum Strand gefahren haben und dann gemerkt haben, so, da ist eine flirty Atmosphäre und wir lassen euch mal alleine, ist gar nicht so unwahrscheinlich, finde ich, aber es ist schon
strange. Ja, aber dann können sie es ja aussagen, dann müssen die ja nicht diese andere Story kreieren, von wegen dann irgendwie zurück zum Hotel bringen.
Oder ja, so. Aber die andere Story war ja natürlich auch ganz klar, um Joran zu schützen, ne? Der wird denen gesagt haben, so, ey, die ist verschwunden. Natürlich wird die Polizei mich im Blick haben, lass mal erzählen, wir hätten die alle abgeliefert. So.
Naja.
Ach, keine Ahnung, es ist...
Was für ein egozentrischer Pünktchen, ne? Also ich finde es halt irgendwie schlimm, dass der einfach so diese Geschichte mit sich mitnimmt und, weißt du, komplett grundlos irgendwie, ich weiß nicht, der ist schon zu 28 Jahren verknackt wegen der anderen Tat und spricht dann immer noch nicht aus, was passiert ist. Also nicht früh genug. Das kann ich gar nicht nachvollziehen.
Ja, und aufgrund seiner Vorgeschichte und dass er öfter mal Stories erzählt hat, wissen wir halt auch nicht, ob das jetzt wirklich so...
Ja, genau. Warum hat er diese Stories erzählt? Das verstehe ich nicht. Also das ist... Warum macht man sowas?
Sadismus.
Ja, klar. Schrecklich, echt.
Ja.
Also es gibt ja, wie ich gesehen habe, auch eine Doku über den Fall oder so einen richtigen Film, wie auch immer. Und es gibt auch hier Gefängnisaufnahmen, wie er irgendwie dem FBI überstellt wird oder so. Ja. Ne? Das scheint mir so zu sein, dass er doch eine recht, ich weiß nicht genau, was das für Kleidung, ob das jetzt Blut an der Kleidung ist. Das wirkt jedenfalls so. Also wer weiß, ich glaube, der hatte auf jeden Fall keine angenehme Haftstrafe, so versteht man fast.
Nee, definitiv nicht.
Oder Haftzeit, so. Haft, hm.
Ich weiß nicht, also ich kann mir halt vorstellen, dass... ja, wenn du in Peru im Gefängnis sitzt als Nicht-Peruaner, dass das und dann auch noch als so reiches, verwöhntes Söhnchen, das ist schon mal nicht geil. Und wenn du dann halt die Tochter von einem Prominenten tötest, den vielleicht auch die Leute im Gefängnis kennen und der vielleicht auch die Mittel hat, im Gefängnis Leute zu bezahlen, dass die dich mal richtig durchlassen, ne? Also, ja, also der wird da keine schöne Zeit gehabt haben, das ist ganz klar.
Nee, mit Sicherheit. Ich meine, auf diesem einen Bild trägt er eine schusssichere Weste, das heißt ja auch schon mal was.
Ja.
Also der wird gerade irgendwie zum Prozess geführt oder sowas und von irgendwelchen Beamten so, ne, Hände sind hinten mit Handschellen, also der kann sich nicht bewegen, ne, der wird abgeführt quasi und trägt dabei eine schusssichere Weste.
Ja, ja, also.
Das heißt wirklich was, ne?
Der wird wahrscheinlich weder in Alabama noch in Lima noch auf Aruba irgendwie Ehrenbürger werden oder so.
Nee, das mit Sicherheit nicht.
Tja, auf jeden Fall ein krasser Fall. Ich will mir das gar nicht vorstellen, dass das Kind so verschwindet quasi bei der Abschlussfahrt, wo man dann einfach auch als Eltern sich extrem freut, weil man denkt so, krass, jetzt wird die Kleine erwachsen, so nach dem Motto, nur jetzt ist so die, jetzt geht's zum Studium, jetzt, die hat ein Stipendium, die Welt steht der offen und dann eigentlich so eine gute Zeit dann in sowas Schlimmes kippt. Und ich glaube, wie in so vielen Fällen, über die wir gesprochen haben, dass eben dieser Umstand, nicht zu wissen, was genau passiert ist und auch niemanden begraben zu können, weil es keine Leiche gibt, das ist eine unglaubliche Qual.
Ja, das glaube ich auch.
Jetzt habe ich natürlich eben dir den Gefallen getan und habe einen Dislike mitgebracht. Hast du denn auch irgendwas für mich? Hast du ein One Love? Hast du ein Dislike? Hast du einen Track der Woche? Hast du irgendwas anderes? Wir müssen auch mal wieder, Daniel, anfangen, was wäre, wenn zu starten.
Müssen wir. Ein Dislike habe ich tatsächlich nicht. Ich habe jetzt auch ad hoc auch kein Like. oder One Love. Ich möchte mich ganz herzlich bei Serhat für den Track bedanken. Da habe ich auf jeden Fall reingehört. Wir haben es ja in unserem privaten Chat schon thematisiert. Eminem mit LL Cool J ist auf jeden Fall ein Brett. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ach ja, doch, da muss ich doch noch was loswerden. Es gab ja die Kritik, wir würden hier immer nur Hip-Hop-Songs und sowas thematisieren und loben. Ja, du wirst es nicht glauben, aber ich habe tatsächlich diese Woche zweimal ein Lied gehört von Billie Eilish, was ich ziemlich gut fand.
Oh, cool.
Wenn ich jetzt noch wüsste, wie das heißt.
Ja, natürlich.
Ja, warte mal. Das war so auf 80er, es war richtig cool. Also wirklich richtig gut gemacht. Wenn ich jetzt wüsste, wie das heißt. Ist das Lovely? Keine Ahnung. Das läuft aktuell im Radio. Richtig, richtig gut gemacht. Also wirklich so ein 80er Jahre. Hier, doch genau. Birds of Feather. Ah, ziemlich guter Song.
Das habe ich, glaube ich, auch schon mal gehört. Ja. Also ich höre ja nicht so viel Radio, aber das kenne, glaube sogar ich. Ja.
Das mag ich.
Das magst du, das ist ja schön, das freut mich. Das, ja.
Du, ja. Wie sieht's bei dir so aus?
Ja, ich habe keinen One Love. Ich, vielleicht doch ein One Love. Und zwar freue ich mich schon ganz groß auf unseren Podcast-Geburtstag. Also One Love an die Krombacher, dass wir da nochmal auftreten dürfen. Und One Love schon mal im Voraus an jeden, der da sein wird. Da freue ich mich. Also ich kann das nicht in Worte fassen. Hamburg war groß. Bisher alle unsere Bühnenauftritte waren groß. Aber das, weil es eben nochmal der Geburtstag wird, das ist nochmal einfach eine Schippe obendrauf.
Auf jeden Fall. Ziemlich geil.
Ja, ansonsten, ja, habe ich einen Track der Woche und zwar bin ich nochmal in so ganz alte Mucke eingetaucht. Stained, das ist so eine Band, du kennst wahrscheinlich ein Lied von denen, It's Been a While, das war ziemlich bekannt. Ja, so eine Ballade und ich feiere die total. Ich habe jedes Album am Start und oder hatte mal jedes Album, bevor meine Festplatte abgekackt ist. Der Sänger hat so eine ganz markant geile Stimme und Stained Yesterday von dem Album Shades of Grey, das ist war damals mein Lieblingslied und ist jetzt mein Track der Woche, habe ich hoch und runter gehört. Also auch mal hier kein Hip-Hop.
Ja, da muss ich wohl auf jeden Fall mal reinhören.
Musst du, auf jeden Fall. Was du ansonsten auch musst, ist fit sein am Mittwoch beim Podcast-Geburtstag und ja, ihr da draußen, wie gesagt, wir freuen uns über jedes Gesicht, das wir da sehen. Wir hoffen, da auch wieder ins Gespräch kommen zu können in der Pause und nachher. Und wie gesagt, seht es uns nach, wenn es nicht mit jedem klappt. Das ist ja zeitlich immer sehr, sehr eng. Die Zeit verfliegt dann auch einfach so krass und man möchte einfach so viel mehr mitnehmen und mit euch sein. Aber das ist dann auch irgendwie so, man nimmt das auch nur so surreal wahr, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann nochmal danke, ja, genau, dass ihr uns in diese Position gebracht habt, überhaupt live gehen zu dürfen. Für nächstes Jahr hat sich da auch schon einiges irgendwie herauskristallisiert und angesammelt. Also da geht's gut weiter auf der Bühne. Und ansonsten, ja, unterstützt uns bitte einfach weiter, indem ihr uns hört, indem ihr uns weiterempfehlt, indem ihr uns teilt bei den sozialen Netzwerken. Wenn ihr mögt, uns was Gutes tun mögt und ihr Bock auf die Produktpalette habt, dann bestellt Holi-Produkte über unsere Links.
Stopp, wir müssen es als Werbung kennzeichnen.
Das ist natürlich Werbung. Natürlich, wenn ihr uns auf anderen Wegen was Gutes tun möchtet, dann ja, guckt mal bei Ko-fi rein, schmeißt uns was in unseren Straßenmusikerhut. Aber wie gesagt, Hauptsache, ihr hört uns, ihr empfehlt uns weiter und folgt uns bei Instagram. Ich habe da ein sehr, sehr ehrgeiziges Ziel, was wahrscheinlich zu hoch gegriffen ist, 10.000 bis Ende nächsten Jahres. Aber ich möchte einfach mal hochpokern und unsere Community so richtig wachsen sehen.
Ja, so sieht es einfach aus. Und was fällt mir noch zum Abschluss ein? Klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber wir leben ja ganz offensichtlich in sehr verrückten Zeiten. Insbesondere aktuell, wenn man mal so überlegt, was in den letzten Tagen so passiert ist. Und da ist es wirklich wertvoll und es tut sehr gut zu wissen, dass wir euch haben, dass man so einen gegenseitigen Halt hat und dass es da einfach auch, dass es auch viele schöne Dinge im Leben gibt und daran sollte man festhalten, Leute.
Voll. Also ihr seid wirklich, ohne es zu übertreiben, kommt von tiefstem Herzen, ihr seid wirklich True Crime Family. Also ich freue mich, wenn ihr schreibt bei Instagram, wenn ihr irgendwie Feedback gebt. Wie gesagt, wir freuen uns wie kleine Kinder, wenn ihr zu zu den Veranstaltungen kommt und irgendwie das Gespräch mit uns sucht. Ja, wir können das alles teilweise echt nicht glauben, wie geil ihr seid. Und auch wenn das dann immer wieder so ein bisschen aufgesetzt rüberkommt, vielleicht dieses Lob an euch, aber es ist nicht irgendwie, ja, weil wir denken, wir müssen das erwähnen, sondern weil wir das einfach wirklich so empfinden aus tiefstem Herzen.
So ist es.
Ja, dann danke fürs Zuhören, für diesen heutigen Fall. Danke dir, Daniel, danke euch. Und ja, das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Mal sehen, wie es dann so im nächsten Jahr weitergeht. Ich bin super gespannt auf 2025. Ich glaube, das wird ein richtig geiles Jahr.
Ich glaube auch. Spätestens dann, wenn deine Lottozahlen sich bewahrheiten sollten und wir dann hoffentlich nicht auf Aruba, aber auf einer anderen Insel chillen und so Folgen aufnehmen. War Spaß, wird nicht passieren. Ich glaube, das Jahr wird auch so ziemlich cool.
Ja, wahrscheinlich. Aber ein Lottogewinn wäre schon fein. Dafür müsste man erstmal Lotto spielen. Ja.
Ja, ach so, da war ja was.
Da war ja was. Egal. Digga, es war schön mit dir. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns wahrscheinlich jetzt im Laufe des Wochenendes und spätestens am Mittwoch sehen wir uns nochmal live und ihr da draußen. Ja, danke fürs Zuhören.
Jo, danke euch. Ciao.
Ciao.